Unserer Predigtreihe durch das Buch Esra mit diesem Übertitel Aufbruch, Gott baut sein Haus. Und wir haben gerade schon die Textlesung aus Esra 4 gehört. Und bevor wir in Esra 4 heute mehr einsteigen, will ich uns mit hineinnehmen in eine andere Begebenheit, die für den einen oder anderen bekannt ist. Es war der späte Nachmittag des 8. Januars 1956, als die tragischen Ereignisse rund um 5 Missionare mitten im Dschungel von Ecuador stattgefunden haben. Nach langer Vorbereitungszeit und viel Detailplanung flogen Jim Elliott und seine 4 Missionskollegen, weitere Männer, am 3. Januar in den Indianerstamm der Aucas. Und vor allem eine Sache war definitiv bekannt über die Aucas: sie töteten jeden Fremden, der in ihre Nähe kam. Nach einem hoffnungsvollen Erstkontakt am 6. Januar mit einem jungen Mann und 2 Frauen aus diesem Stamm konnten diese Missionare eine erneute Begegnung kaum erwarten, um wieder diese Stammesleute zu treffen. Und es kam tatsächlich zu einem weiteren Kontakt, der aber für diese Missionare tödlich enden sollte. Am Nachmittag des 8. Januars wurden diese 5 Missionare von den Aucas überfallen und durch ihre Speere durchbohrt, ohne dass die Frauen von ihnen und die Kinder eine Nachricht bekommen haben und sie sollten sie nie wieder lebendig sehen. Eine absolut tragische Geschichte, die da um diesen gerade mal 28 Jahre alten Missionar Jim Elliott und seine Missionskollegen stattgefunden hat. Und ich vermute, dem einen oder anderen ist dieser Name ein Begriff. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. 3 Jahre nachdem ihr Mann ermordet wurde, zieht Elisabeth Elliott mit ihrer Tochter Valerie und einer weiteren Frau namens Rachel Saint in den Stamm der Aucas. Sie fügen sich in die Dschungelkultur ein, sie erlernen die schwierige Sprache und sie bringen den Mördern ihrer Liebsten das Evangelium. Elisabeth Elliott schreibt ein Buch darüber, es heißt »Die Mörder, meine Freunde«. Und sie beschreibt dort ihre Erfahrung, beschreibt dort ihre Emotionen. Und das war der Klapptext von diesem Buch. Sie fügen sich in die Dschungelkultur ein, erlernen die schwierige Sprache und bringen den Mördern ihrer Liebsten das Evangelium. Menschlich gesehen ist das, was dann passiert, unvorstellbar. Aber dieser Dienst dieser Frauen, der bringt Frucht. Und die Auka-Indianer kommen zum Glauben an Jesus Christus und sogar die Mörder ihrer eigenen Männer werden Christen. Es begann mit großem Widerstand, aber es endete im Wunder der Rettung für diese Leute. Und dabei hätte Elisabeth Elliott allen Grund gehabt, sich von dieser Mission zu verabschieden und nach diesem gewaltigen Widerstand einfach in den Stillstand zu verfallen. Und genau diese beiden Schlagworte, Widerstand und Stillstand, sind die Schlagworte, die uns heute Morgen zu unserem Thema führen, das folgendermaßen heißt, vom Widerstand zum Stillstand, Fragezeichen. Und wir wollen uns Esra 4 genauer anschauen unter diesem Thema. Nun haben wir es in dem Text von heute Morgen nicht mit einem Mord zu tun, aber dennoch sehen wir auf verschiedene Weise, wie Widerstand vorherrscht. Und immer dort, wo Gott sein Werk tut, wo Gott sein Reich baut, auf der Erde, dort entsteht Widerstand. Und wir sehen heute Morgen, welche Gefahren und welche Schwierigkeiten damals aufgekommen sind bei den Juden, die das Haus Gottes, den Tempel, wieder aufbauen durften. Aber vieles davon lässt sich auch auf uns heute übertragen, wenn wir Gottes Reich und seine Gemeinde inmitten dieser Welt aufbauen wollen. Es sollte uns nicht wundern, dass dort, wo Gott sein Werk tut und wo Gottes Werk wächst und gedeiht, zugleich auch mit Widerstand zu rechnen ist. Warum? Ganz einfach, neben dem lebendigen Gott gibt es auch den Teufel, der eh und je daran interessiert war, die Werke Gottes zu zerstören und Menschen in die Irre zu führen. Und nahezu immer, wenn es zu Widerstand kommt, besteht die ernstzunehmende Gefahr, dass es uns Christen in den Rückzug treibt und, wenn es ganz schlecht läuft, in den Stillstand verfallen lässt. Wir wollen uns anhand von Esra 4 heute Morgen 4 Gefahren anschauen und uns da Gedanken drüber machen, die sowohl für die Juden damals existiert haben, aber die auch bei uns heutzutage das Potenzial haben, uns in den Stillstand hineinzubringen. Die erste Gefahr heute Morgen, und das ist der ausführlichste Punkt, wo wir heute Morgen Gedanken dran verlieren, die erste Gefahr heißt die Gefahr der Kompromissbereitschaft und es geht um diese ersten 3 Verse in Esra 4. Wir erinnern uns nochmal daran zurück. Letzte Woche, Esra 3, haben wir gesehen, wie die Juden den Altar wieder aufgebaut haben und wie sie ihren Opferdienst wieder begonnen haben, wie Anbetung eine ganz große Priorität für sie gehabt hat. Und sie fingen dann an mit dieser Anbetung und dann fingen sie an, die Grundmauern des Tempels zu legen und sie lobten Gott für seine Gnade. Hendrik hat das eben in Esra 3 im im Voraus schon gelesen. Und ich denke, man kann sagen, dass zu großen Teilen wirklich eine positive Aufbruchsstimmung an dieser Stelle geherrscht hat. Und dass der Bau des Tempels auch eigentlich ganz gut voranging, allerdings freute sich nicht jeder an der Wiederentstehung dieses Tempels. Und so dauerte es nicht lange, bis sich die ersten Gegner Judas als solche entpuppt haben. Und dabei war der Versuch, gleich auf zweifache Weise dieses Vorhaben zu vereiteln, also diesen Tempelbau zu stören. Der erste subtile Versuch, den sehen wir in Vers 1 und 2, später in Vers 4 und 5 sehen wir dann den anderen, also im zweiten Punkt, aber wir bleiben zunächst mal bei Vers 1 und 2. Da heißt es, als aber die Gegner Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dabei waren, dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel zu bauen, da traten sie zu Zerubabel und zu den Familienoberhäuptern und sagten zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr. Und ihm opfern wir seit den Tagen Asadons, des Königs von Assur, der uns hierher geführt hat. Nun schreibt Esra diesen Bericht ja nachträglich. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass die Gegner, die hier in Vers 1 erwähnt sind, dass sie nicht als offensichtliche Feinde aufgetreten sind, sondern vielmehr als Freunde. Sie suchten Gemeinsamkeiten, sie traten als hilfsbereit auf, als wohlwollend. So, das machen uns diese Worte in Vers 2 ja deutlich, wenn sie sagen, wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr, und ihm opfern wir seit den Tagen Asadons. Nun stellt sich die Frage, wer sind diese Gegner Judas und Benjamins, von denen hier die Rede ist? Zunächst nochmal ganz kurz zur Einordnung. Wir hatten das schon, aber es ist nochmal eine kurze Wiederholung. Zur Einordnung, Juda und Benjamin, das war nach der Reichsteilung Israels, die man in 1. Könige 11 und 12 nachvollziehen kann, war Juda das sogenannte Südreich, ja, diese Stämme Juda und Benjamin. Und im Allgemeinen wurde es als Juda bezeichnet. Ich habe euch eine Karte mitgebracht, da sieht man das ganz gut. Diese zwei Reiche, die geteilt wurden, hier unten ist Juda und hier oben, das ist Israel, was als Nordreich bezeichnet wurde nach dieser Reichsteilung. Und zu Israel gehörten diese anderen 10 Stämme und überwiegend, meistens werden sie Israel genannt nach dieser Reichsteilung. Ja, wie gesagt, 1. Könige 11 und 12, da findet diese Reichsteilung statt oder wird angekündigt und dann in der Ausprägung. Die Hauptstadt von dem Nordreich Israel war Samaria und teilweise wurde auch das ganze Gebiet mit dieser Stadt in Verbindung gebracht oder mit diesem Namen beschrieben. Und dieses Nordreich Israel, was wir hier sehen, also das Grüne, das wurde schon deutlich früher, das hatten wir schon, 722 vor Christus in die assyrische Gefangenschaft verschleppt. Und jetzt wird es wichtig, als das passiert ist, als sie verschleppt wurden, waren die Städte Samarias erstmal größtenteils leer, da waren keine Bewohner mehr drin. Aber der König von Assur, der sie damals weggeführt hat, der hat dieses Land neu besiedelt. Und wir lesen in 2. Könige 17, Vers 24 und 25 folgendes. Der König von Assur brachte Leute aus Babel und aus Kuta und aus Ava und aus Hamat und aus Sepharvaim und ließ sie anstelle der Söhne Israel in den Städten Samarias wohnen. Und sie nahmen Samaria in Besitz und wohnten in seinen Städten. Und es geschah, als sie anfingen, dort zu wohnen, fürchteten sie den Herrn nicht. Da sandte der Herr Löwen unter sie, die unter ihnen mordeten. Das heißt, hier wohnten jetzt heidnische Völker in Israel, die dementsprechend ihre eigenen Götter, ihre eigenen Riten mitgebracht haben. Und Vers 25 haben wir das gelesen, die den Herrn, also Jahwe, den Gott Israels, nicht fürchteten. Und sie fürchteten den Gott Israels so lange nicht, bis der Herr blutrünstige Löwen in ihre Breitengrade gesandt hat, die sie umgebracht haben. Und was man damals so für eine Göttervorstellung hatte, war, man muss Götter besänftigen. Das heißt, sie haben irgendwie versucht jetzt, den Gott Israels geschmeidig zu machen oder zu besänftigen. Wenn man 2. Könige 17 weiterliest, dann erfährt man, dass der König von Assur dafür einen Priester Israels zurück in dieses Land unter diese Heiden gesandt hat. Und der sollte jetzt den ortsansässigen Heiden, die da also dann gewohnt haben, hingeschickt wurden, der sollte ihnen den rechten Umgang mit dem Gott Israels beibringen. Gewissermaßen tat er das auch, aber schlussendlich führte das zu einer großen Vermischung, sodass wir in 2. Könige 17, Vers 33, wie so eine Art Fazit lesen können, so fürchteten sie den Herrn und dienten zugleich ihren Göttern entsprechend dem Brauch der Nationen, aus denen man sie gefangen weggeführt hatte. Also es kam zu einer großen Vermischung, sodass sie nicht voll und ganz dem Gott Israels hingegeben waren und gedient haben, sondern ja, ihr eigenes Zeug noch mitgebracht haben. Und neben dieser Vermischung von ihren Göttern und Religionen gab es noch eine weitere Vermischung hier in Israel. Und zwar waren einige von den Juden, von den Israeliten zurückgeblieben, die nicht mit verschleppt wurden in die assyrische Gefangenschaft, und die mischten sich jetzt mit diesen neuen ortsansässigen Heiden. Und sie taten das vor allem, indem sie sich untereinander verheiratet haben. Und so entstand das Mischvolk der sogenannten Samariter. Und diesen Begriff kennen wir wahrscheinlich, der kommt in der Bibel immer wieder vor. Und zum Beispiel in Johannes 4 in die Zeit Jesu hinein, wo man diese Spannungen sieht zwischen den Juden und den Samaritern, die davor geherrscht haben. Jetzt kehren wir zurück zu Esra 4, zu den Gegnern Judas und Benjamins, oder wie sie später in Vers 4 genannt werden, das Volk des Landes. Und wir verstehen, dass damit die Samariter gemeint sind, die auf eine Art und Weise dem Gott Israels also geopfert haben, aber gleichzeitig eigentlich zweigleisig andere Götter angebetet haben. Das sind nun die Leute, die bekamen mit, die Juden, die dürfen wieder zurück nach Jerusalem und dürfen ihren Tempel wieder aufbauen. Und jetzt sagen diese Leute in Vers 2 hier, wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr und ihm opfern wir seit den Tagen Assarons, des Königs von Assur, der uns hierher heraufgeführt hat. So, und sie wenden sich mit ihrer Bitte, sie wollen mitbauen, wenden sich an Zerubabel, den haben wir schon in der Predigtreihe als so eine Art politischen Führer kennengelernt von dieser ganzen Aufbauaktion, und sie wenden sich an die Familienoberhäupter, heißt es hier. Jetzt wissen wir nicht genau, an welche Familienoberhäupter sie sich gewandt haben, wer das im Einzelnen war, aber wir erinnern uns nochmal zurück an Esra 3, Vers 12, ein Kapitel davor, wo es folgendermaßen hieß: Viele aber von den Priestern und den Leviten und den Familienoberhäuptern, den Alten, die das erste Haus gesehen hatten, weinten, während man vor ihren Augen den Grundstein zu diesem Haus legte, mit lauter Stimme. Wir haben letzte Woche schon gesehen, dass diese Leute dort geweint haben, weil der wiederentstehende Tempel nicht an die Herrlichkeit und Schönheit des ersten Tempels, der unter Salomo gebaut wurde, herangereicht hat. Ja, und unter anderem ist jetzt hier die Rede von Familienoberhäuptern, die eher frustriert waren über diesen neu entstehenden Tempel. Jetzt ist es gut denkbar, es ist steht nicht exakt, aber es ist gut denkbar, und denken wir uns mal da hinein, dass einige von diesen enttäuschten und frustrierten Familienoberhäuptern von diesen einsatzbereiten Samaritern angesprochen werden. Und nehmen wir mal an, das wäre so, ja, der Frust dieser Juden, der trifft jetzt auf das Hilfsangebot. Ja, wäre es da nicht naheliegend, dass diese jüdischen Familienoberhäupter einfach sagen, na gut, ihr Samariter, ihr passt uns zwar eigentlich nicht so richtig, aber zum Steine schleppen ist schon okay. Und vielleicht kriegt ja der neue Tempel, der jetzt entsteht, doch noch ein bisschen mehr Schönheit, als das hier im ersten Moment ausgesehen hat. Ich glaube, wenn wir das von dieser Seite her bedenken, dann wird uns relativ schnell klar, dass auf dem Boden des Frustes die Gefahr der Kompromissbereitschaft wachsen kann. Und an dieser Stelle haken wir einmal kurz ein für uns. Ich glaube, wir kennen nämlich diesen Grundgedanken ganz gut. Auf dem Boden des Frustes wächst die Gefahr der Kompromissbereitschaft. Wir kennen das aus unserem eigenen Leben. Da ist jemand vielleicht frustriert darüber, dass seine finanzielle Situation eher bedrückend ist. Und wir merken das und lassen uns kompromissbereit darauf ein, vielleicht doch jemand für uns schwarz arbeiten zu lassen oder doch in der Steuererklärung so ein bisschen Kompromisse zu machen. Oder da ist jemand, der hat eine tiefe Sehnsucht nach einem Partner und es scheint sich erstmal lange nichts zu tun. Und plötzlich wächst auf dem Boden des Frustes die Kompromissbereitschaft, dass ich mich doch mal nach Ungläubigen oder sagen wir mal christlich Sozialisierten umschaue, obwohl ich doch eigentlich weiß, dass Gott diese Kompromisse verabscheut und dass er auch was ganz anderes für mich will. Oder ich bin frustriert vielleicht von meinem Arbeitgeber und ich rechtfertige damit, dass er vielleicht nicht so ein tolles Verhalten mir gegenüber hat, rechtfertige damit, dass ich anfange, meine Arbeitszeit zu unterschlagen. Oder dass ich vielleicht sogar unehrlich werde auf eine gewisse Art und Weise. Und man könnte so viele Beispiele nennen an dieser Stelle. Die Frage ist, wo wächst bei mir möglicherweise auf dem Boden des Frustes, auch momentan, die Gefahr der Kompromissbereitschaft? Ich glaube, wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass der Teufel sehr gerne unsere Frusterfahrung und Frustmomente dazu benutzt, um uns in faule Kompromisse hineinzutreiben. Kompromisse, die wir am Ende bitter bereuen und die auch eine tiefe zerstörerische Wirkung in unserem Leben haben. Allerdings gilt dieses Prinzip nicht nur für uns persönlich, sondern auch für uns als Gemeinde. Ja, auch da kann man im Gemeindeleben frustriert sein, sodass man dann zur Kompromissbereitschaft neigen könnte. Jetzt haben wir die Situation bei uns in der Gemeinde gerade, dass wir sagen müssen, wir freuen uns riesig, dass ganz viele Menschen sonntags morgens hierher kommen, dass die Reihen voll sind, ja, und wir sind dem Herrn dankbar dafür. Nehmen wir mal an, das wäre anders. Wie könnte das dann aussehen? Wenn es anders wäre, könnte man ganz schnell dazu neigen, zu sagen, okay, wir machen so ein bisschen Kompromisse, dass wir uns jetzt mal weniger intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen und so ein bisschen mehr Multimedia und Entertainment hier in die Gottesdienste bringen. So. Oder wir könnten dazu neigen zu sagen, okay, wir suchen jetzt Lieder einfach viel mehr nach den eingehendsten und schönsten Melodien aus, als nach inhaltsstarken Texten. Oder wir könnten sagen, okay, also wir brauchen hier professionelle Speaker, ja, also wir brauchen wirklich Leute, die so richtig rhetorisch begabt sind und nicht den Vogelsang mit seiner Elberfelder, so, ne? Ja, solche Ideen könnten wir haben und man könnte auch ganz viele Beispiele nennen aus dem Gemeindeleben, wenn es darum geht, dass auf dem Boden des Frustes durchaus Kompromissbereitschaft wachsen kann. Und wir müssen als Gemeinde wachsam sein in dieser Hinsicht. Wenn wir uns doch mal in die Leute in Esra 4 hineinversetzen, dann ist da noch ein zweiter Boden, auf dem diese Kompromissbereitschaft wachsen kann. Und dieser zweite Boden ist der Boden der Effektivität. Es wird kaum jemand in der Gemeinde geben, der diesen Satz viele Hände, schnelles Ende noch nie gehört hat. Ja? Letzte Woche hat Lukas ihn sogar in seiner Predigt gesagt. Und nach dem gleichen Prinzip hätten die Leute ja damals eigentlich vorgehen können. Ne? Sie hätten sich denken können, okay, je mehr Leute anpacken, umso schneller wird der Tempel wieder was. Und wer weiß, vielleicht haben die Samariter ja sogar den einen oder anderen Handwerker noch dabei, den wir ganz gut gebrauchen könnten. Ja? Also lass uns doch da einfach mal drauf einlassen. Und daneben hätte man denken können, unterm Strich geht es doch nur um Steine. Geht doch gar nicht um mehr. Das ist doch eigentlich völlig egal, wer mitmacht. Und vielleicht führt das ja sogar dazu, dass manch einer von den Samaritern, die nicht so klar mit dem Herrn da gehen wollten, dass sie vielleicht doch am Ende noch ganze Sache mit dem Gott Israels machen. So konnte auf dem Boden der Effektivität die Gefahrenzone der Kompromissbereitschaft wachsen. Wenn wir das auf unsere heutige Gemeinde übertragen, dann glaube ich, dass es viele Gemeinden gibt, leider, die auf dem Boden der Effektivität falsche Kompromisse geschlossen haben. Und auch wir als Gemeinde sollten in der Hinsicht achtsam sein, weil das so schnell gehen kann. So, ich nenne mal ein paar Beispiele. Ja? Also wie könnte das aussehen? Wir könnten zum Beispiel sagen, bei der nächsten Ältestenwahl, da schauen wir mehr nach Managern, den Top-Managern, die wir so in unserem Breitengraden vielleicht finden könnten, oder die engagiertesten Macher. Und wir legen diese Kriterien von 1. Timotheus 3 und Titus 1 und so, das legen wir mal so ein bisschen im Hintergrund. Ja, das lassen wir so ein bisschen weg. Oder wir könnten auch sagen, ja, wir suchen jetzt alle in unserem Umfeld mal nach Top-Musikern und Sängern, ja, so, und die bringen wir dann sonntags morgens hier mit her und dann wird die Qualität unserer Musik noch viel besser. Ja, ich gucke gerade die Musiker an, also es ist schon super, ja, aber es könnte ja noch so viel besser sein, es könnte noch viel mehr anziehen. Oder wir könnten sagen, zur nächsten Gemeindestunde, da laden wir einen top erfolgreichen Unternehmensberater ein. Und der sagt uns dann mal so richtig, was wir hier tun sollten und was wir lassen sollten, so, was weiß ich, 5 Strategien für ein explodierendes Gemeindehaus oder sowas, ne? So, ja, das sind so Ansätze, die man ja fahren könnte. Und wir könnten auch sagen, ja, wir holen einfach mehr Freunde aus unserem Umfeld hier in die Gemeinde und lassen die einfach mitarbeiten. Schließlich schafft Mitarbeit ja Identifikation. So, das wäre doch super. Vielleicht finden sie ja dann durch dieses Zugehörigkeitsgefühl sogar zum Glauben. Ich glaube, wir verstehen, auf dem Boden der Effektivität wächst die Kompromissbereitschaft, sodass wir uns weniger von Gott und seinem Wort leiten lassen können und mehr von unseren eigenen Zielen, auch als Gemeinde. Dabei macht uns Gottes Wort auch an so vielen Stellen deutlich, wer in seiner Gemeinde mitarbeiten soll und welche Prinzipien ihm besonders wichtig sind für Gemeindebau. Und die sind anders als das, was wir vielleicht aus dieser Welt kennen. Ich nenne mal so ein paar Grundsätze für Mitarbeit in Gottes Gemeinde. Und das ist kein Anspruch auf Vollständigkeit hier. Und das ist auch nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt exakt das für unsere Gemeinde detailgerecht zugeschnitten, sondern einfach ganz allgemeine Grundsätze, die die Bibel nennt. Einer der ersten Grundsätze ist, dass jemand wiedergeboren sein muss. Er muss Glied am Leib sein. Und ich habe jeweils Bibelstellen dahinter geschrieben. In 1. Korinther 12 ist dieses Bild vom Leib und den Gliedern. Ja, das ist das A und O. Ich kann doch in der Gemeinde Jesu nur als Glied wirklich dienen, wenn ich selbst Glied am Leib bin. Und das geschieht durch die Wiedergeburt. Dadurch werde ich Glied am Leib Christi. Ein zweiter Punkt ist, dass jemand angeschlossen sein muss am Weinstock. Wir kennen diesen Vers, Johannes 15, Vers 5, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das heißt, wahre Frucht entsteht doch aus seiner Kraft. Und die brauchen wir. Und deshalb muss ich am Weinstock angeschlossen sein. Ein dritter Punkt ist ein bereinigtes Leben. Und ich habe mal 1. Korinther 5 hier angegeben. Und damit ist nicht gemeint, dass wir perfekt sein müssen und dass wir nicht sündigen. Aber wenn jemand unbußfertig in Sünde lebt und damit eigentlich andere Götter akzeptiert in seinem Leben, was wir immer tun, wenn wir in Sünde leben, dann gilt es, das erst in Ordnung zu bringen. Bevor ich einfach sagen kann, klar, bin ich dabei und mache ich hier mit. Gottes Wort als Fundament ist ein weiterer ganz wichtiger Punkt. Das Wort ist doch maßgeblich für unseren Umgang miteinander und es ist auch maßgeblich für die Zielsetzung, die wir als Gemeinde haben wollen. Zwei Punkte habe ich noch. Eine eigene Vorbildfunktion ist wichtig in der Mitarbeit. Egal, ob ich es will oder nicht, ich bin ein Vorbild für andere, wenn ich irgendwo mit anpacke und wenn ich mitarbeite. Ja, und ich soll auch in meiner Mitarbeit Jesus selbst widerspiegeln. Und ein letztes Prinzip, was die Bibel uns immer wieder nennt, ist das Prinzip der Bewährung. Ich habe es schon ganz oft hier gesagt, dieses Prinzip Charakter kommt vor Dienst, ist eins, was wir in der Bibel an verschiedenen Stellen immer und immer wieder finden. Und je einflussreicher der Dienst eines Christen ist, umso größer muss seine Bewährung sein. Das macht uns die Bibel deutlich, zum Beispiel anhand der Kriterien in 1. Timotheus 3 von Ältesten. Gerade in Bezug auf Gemeinde müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass der Teufel versucht, über kleine Kompromisse einen Fuß in die Tür zu kriegen. Das war damals so und das ist bis heute so. Nun sehen wir die Gefahr, aber wir sehen in Vers 3 auch, wie sie abgewehrt wurde damals. Da heißt es weiter, da sagten Zerubabel und Jeschua und die übrigen Familienoberhäupter Israels zu ihnen, ihr habt nichts mit uns zu tun, bei dem Auftrag, unserem Gott ein Haus zu bauen, sondern wir allein, wir werden dem Herrn, dem Gott Israels, bauen, wie es uns der König Kyros, König von Persien, befohlen hat. Also bei aller Effektivität, bei aller Professionalität, die es ihnen damals möglicherweise gebracht hätte, wenn sie gesagt hätten, okay, da lassen wir uns drauf ein, bleiben Sie Gott und seinem Wort treu. Jetzt müssen wir dabei bedenken, dass einer der Hauptgründe, warum sie ins babylonische Exil verschleppt wurden, war, dass sie andere Götter angebetet haben oder mit angebetet haben und faule Kompromisse gemacht haben. Das heißt, sie lernen aus ihren Fehlern und hier läuten für sie jetzt die Alarmglocken. Und wir wollen an dieser Stelle noch einmal kurz einhaken und für uns überlegen. Ja? Dieser fatale Versuch der Vermischung, der ist nicht nur etwas, was es damals gab, sondern den es bis heute gibt. Die großen Stichworte in der Hinsicht heute sind zum Beispiel Zusammenführung der Religion oder auch Ökumene. Vor nicht ganz zwei Wochen fand in Astana der 8. Kongress der Führer der Welt und traditionellen Religionen statt, mit 100 Delegationen aus 60 Ländern. Und das Motto von diesem Kongress lautete Dialog der Religionen, Synergie für die Zukunft. Und dabei hat Papst Leo gesagt, Glaube verbindet mehr, als dass er trennt. Und das mag in den Ohren manch eines Menschen, auch Christen, vielleicht ganz gut klingen. Ne? Verbindung statt Trennung durch den Glauben. Synergie für die Zukunft. Das klingt doch super. Und wenn dann noch das Thema Weltfrieden damit reingebracht wird, ja, dann hat man doch ganz viele. Das Problem bei dieser synkretistischen Überlegung, also dieser Vermischung der Weltreligion, besteht darin, dass man Kompromisse machen muss und zum Beispiel den Wahrheitsanspruch der Bibel und den Wahrheitsanspruch Jesus selbst auf dem Altar dieser angeblichen Synergie opfern muss. Und das ist unmöglich. Ebenso gibt es die starken Bestrebungen von der katholischen Kirche und nicht nur von ihnen, sondern auch von mancher evangelischen Seite, die Einheit christlicher Kirchen in Form der Ökumene voranzutreiben. Das Problem dabei ist, dass wir uns auf die Grundsätze wie Christus allein, der Glaube allein, die Gnade allein, die Schrift allein, da müssen wir uns zwangsläufig von verabschieden und müssen Kompromisse machen beim Evangelium. Und das darf niemals passieren. Und über die Anbetung anderer Götter in diesem Zusammenhang will ich gar nicht reden an dieser Stelle, aber das wäre noch ein weiterer Punkt. Aber wir sollten dementsprechend als Gemeinde wirklich wachsam sein, dass der Teufel mit seinem nett aussehenden Synkretismus uns nicht am Ende ein Ei ins Nest legt, weil das kann fatal enden. Wir können ja in Esra 4 von den Leuten lernen, dass sie diese Gefahr der Vermischung zumindest abgewehrt haben, aber es lauerte bereits die nächste Gefahr. Führt uns zu unserem zweiten Punkt, der heißt die Gefahr der Einschüchterung, Vers 4 und Vers 5. Also nachdem dieses Vorhaben, sich unter das Volk zu mischen, von den Gegnern Judas gescheitert ist, greifen sie zu anderen Mitteln. Wir lesen Vers 4 und Vers 5 weiter. Da machte das Volk des Landes die Hände des Volkes Judas schlaff und schreckte sie vom Bauen ab. Und sie nahmen Ratgeber gegen sie in den Dienst, um ihren Plan zunichte zu machen. Und zwar alle Tage des Kyros, des Königs von Persien, und bis zur Regierung des Darius, des Königs von Persien. Wir haben eben schon geklärt, mit diesem Volk des Landes sind die Samariter gemeint, die also zur Zeit der Rückführung Judas das Land Israel bewohnten. Nun merken die, dass sie beim Tempelbau nicht die Steine mit anpacken dürfen. Was machen sie also? Sie überlegen, wie sie der ganzen Sache Steine in den Weg legen können. Und wir wissen nicht genau, wie sie das im Einzelnen gemacht haben, aber sie sorgten dafür, so heißt es hier, dass die Hände des Volkes Juda schlaff geworden sind. Und so wurden die Juden kraftlos und mutlos und vielleicht sogar antriebslos gemacht von ihnen. Es stellte sich dieses Gefühl ein, es ist viel zu viel und es ist viel zu schwer und so lassen sie die Hände sinken. Das können wir uns so richtig vorstellen, ne? Dass da einfach nichts mehr geht. Und neben diesem Mittel der Entmutigung, das diese Gegner hier aufbringen, das Volk Juda einzuschüchtern und abzuschrecken, heißt es hier noch weiter, dass sie vom Bauen abgeschreckt haben. Und damit ist verbunden, dass sie ihnen Angst eingejagt haben. Sie haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihnen Panik zu machen. Ein Weg, wie sie das getan haben, lesen wir hier, dass die Ratgeber sie gegen sie in den Dienst genommen haben, heißt es in Vers 5. Und der Begriff, der in den Dienst nehmen, hier steht, übersetzt, der bedeutet eigentlich so viel wie anwerben oder auch kaufen oder bestechen. Das heißt, diese Gegner damals, die suchten sich irgendwelche einflussreichen Ratgeber des Königs und bestachen sie mit Geld, damit sie dafür sorgten, dass dieser Tempelbau zunichte gemacht wird. Wir wissen nicht am Ende, welche Auflagen die Juden genau bekommen haben und was ihnen im Einzelnen Angst gemacht hat, aber es führte dazu auf jeden Fall, dass sie diese Baustelle nicht mehr betreten wollten und dieser Einschüchterungsversuch, der hatte Erfolg. Eigentlich scheint das Ganze nach dem wirklich beeindruckenden Wirken Gottes an Kyros in Esra 1, was wir gesehen haben, scheint eigentlich fast unmöglich, dass Kyros sich dazu bewegen lässt, so einen Baustopp da zu verhängen. Aber irgendwie haben diese Ratgeber das geschafft. Und so kam also dieser Bau zu Lebzeiten von Kyros dann noch zum Erliegen. Und auch die Juden, die ließen sich einschüchtern, sodass das ganze Tempelbauprojekt am Ende ca. 16 Jahre zum Erliegen kam, bis dann der König Darius an die Macht gekommen ist. Wir kommen in Vers 24 nochmal darauf zu sprechen. Aber auch hier wollen wir einen Moment für uns mal über die Gefahr der Einschüchterung nachdenken. Es ist kein Geheimnis, dass der Teufel versucht, sowohl bei uns persönlich, aber auch bei uns als Gemeinde, die Kompromissbereitschaft von innen heraus zu fördern. Aber wenn das nicht funktioniert, dann versucht er, die Einschüchterung von außen zu benutzen. Dabei kann das eine Vielfalt von Möglichkeiten und Mitteln haben, die der Teufel benutzt, um sich lautstark bemerkbar zu machen, um uns einzuschüchtern, um uns am Ende zum Stillstand zu bringen. Petrus schreibt in seinem ersten Petrusbrief, 1. Petrus 5, Vers 8 und 9, diese bekannten Worte, die passen sehr gut an dieser Stelle. Da schreibt er, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Das Brüllen des Teufels, was hier beschrieben ist, das kann sehr laut und sehr penetrant sein. Und ich will nochmal zwei Dinge aufgreifen, die wir eben schon hatten, ja, die wir in Esra 4 sehen eigentlich, wie der Teufel dort gearbeitet hat, aber die bei uns auch versucht, um uns einzuschüchtern. Nämlich diese zwei Dinge, Entmutigung und Angst. Und es sind zwei Dinge, die kennen wir alle wahrscheinlich aus unserem Leben in irgendeiner Art und Weise und die haben das Potenzial, uns zu lähmen. Und vielleicht kämpft jemand damit, dass seine Nachfolge im Moment so schwerfällig ist. Es fehlt an Zeit, es fehlt der Kopf, Qualitätszeit mit Gott ist schon lange nicht mehr dran zu denken und erst recht nicht ihm zu dienen. Jede Aufgabe, die Gott mir anvertraut, die ist mir einfach nur noch schwer und lästig und ich bin entmutigt. Oder vielleicht geht es jemand anders so, dass er eigentlich motiviert für den Herrn ist und unterwegs, aber das geht so schleppend vorwärts. Da sind Anfechtungen, da ist Beschwerlichkeit, da ist kein sichtbarer Erfolg im Dienst. Was passiert? Entmutigung macht sich breit. Vielleicht sogar Enttäuschung oder Entmutigung von den eigenen Geschwistern im Glauben, in der Gemeinde, die nicht so mitziehen. Oder vielleicht auch entmutigt durch ein verletzendes Wort, eine verletzende Aussage von jemand, die er mir gegenüber gemacht hat. Ich glaube, wir kennen es alle von Zeit zu Zeit, dass wir entmutigt und frustriert sind. Und wenn Entmutigung etwas mehr Fuß fasst, dann enden wir ganz schnell im Stillstand. Aber neben Entmutigung verwendet der Teufel auch sehr gerne ein zweites, nämlich Angst. Angst vor Menschen, Angst vor ihren Meinungen. Ich werfe das Stichwort Menschenfurcht an dieser Stelle rein. Angst zu scheitern, Angst einer Aufgabe nicht gerecht zu werden, Angst vor der Zukunft und der Entwicklung in dieser Welt, Angst abgelehnt zu werden, weil ich zu Jesus gehöre und weil ich mich klar zu seinem Wort stelle, Angst gemobbt zu werden, Angst aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, Angst vielleicht Nachteile im Job in Kauf zu nehmen, vielleicht sogar gekündigt zu werden, weil ich nicht alles mitmache, was vielleicht andere von mir verlangen. Ja, man kann auch Angst haben, dass die Luft für uns als Gemeinde dünner wird. Und Angst davor, dass es irgendwann radikale Gegner des Christentums auch in unserem Land gibt, die uns Gewalt antun könnten. Angst. Ja, der Teufel hat etliche Varianten, um uns Angst einzujagen und uns einzuschüchtern. Und er brüllt laut, sagt Petrus hier in 1. Petrus 5. Aber Gott gibt uns hier in 1. Petrus 5, Vers 8 und 9 zwei Aufforderungen und mindestens eine Ermutigung. Er ruft uns auf, erstens nüchtern und wachsam zu sein. Das heißt, wir sollten diese Einschüchterungsversuche des Teufels als solche erkennen und ganz nüchtern von seinem Brüllen unbeeindruckt bleiben. Warum? Weil wir stehen auf der Seite des Siegers. Der Teufel hat schon verloren. Und wir sollten nüchtern sein und seine Angriffe erkennen und entlarven. Ein zweites, in Vers 9, da ruft Gott uns dazu auf, diesem lauten Brüllen des Widersachers standhaft durch den Glauben, oder man könnte auch übersetzen, durch das Vertrauen zu widerstehen. Das ist im Griechischen das gleiche Wort, Glauben und Vertrauen. Und genau das ist doch gerade in Zeiten der Entmutigung und der Panikmache so bedeutsam für uns, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Ja? Dass wir nicht im Schauen leben, sondern im Glauben. Dass wir nicht auf uns und unsere Möglichkeiten vertrauen, sondern auf Gott und seine Möglichkeiten. Und schlussendlich gibt Gott uns in Vers 9 das ermutigende Wissen, dass es für uns als Christen eigentlich etwas ganz Normales ist, in dieser Welt Gegenwind zu erleben. Gegenwind von Menschen und auch Gegenwind vom Teufel. Und dabei ist klar, je klarer du dich im Aufbruch befindest, um Gottes Reich zu bauen, um Wachstum seiner Gemeinde zu fördern, umso mehr musst du dich auf Gegenwind des Teufels einstellen. Und das gilt nicht nur für uns persönlich, sondern das gilt auch für uns als Gemeinde. Ich drücke das mal so aus, wo geistlich gehobelt wird, da fallen nicht nur Späne, sondern da steht der Teufel auf der Matte und versucht, die Werkzeuge unbrauchbar zu machen. Das passiert immer wieder, wo der Teufel Aufbruch sieht. Aber das sollte uns nicht einschüchtern, sondern das ist völlig normal. Das sagt Gott zumindest hier eigentlich in Vers 9, ja, am Ende. Wachstum und Widerstand, das geht Hand in Hand ganz oft. Und wie gut ist es, dass wir uns unter die mächtige Hand Gottes begeben dürfen und dass wir alle unsere Sorge auf ihn werfen dürfen und er sorgt für uns. Das sind die Verse vor 1. Petrus 5, Vers 8, 9, Vers 6 und Vers 7. So, neben diesen verschiedenen Einschüchterungsversuchen gibt es etwas weiteres, was der Teufel benutzt, um das Werk Gottes und seine Leute zu zerstören. Dritter Punkt, der heißt die Gefahr des wiederkehrenden Widerstands. Das ist fast ein Zungenbrecher, ne? Ich weiß, aber ich wusste nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Die Gefahr des wiederkehrenden Widerstands geht um Vers 26 bis 23. So, und jetzt haben wir unter diesem Punkt die meisten Verse, aber am wenigsten Zeit. Ja, das heißt, wir werden uns diese Verse nicht im Detail alle genau anschauen. Das hat auch einen Grund. Und zwar sind diese Verse 6 bis 23 ein Einschub aus einer anderen Zeit. Und ich versuche zumindest dieses Verständnis ein bisschen zu schaffen und dann nur kurz dort hinein nochmal zu gehen. Wir müssen nochmal bedenken, dass das Buch Esra nicht zeitgleich mit den Geschehnissen wie ein Tagebuch von ihm verfasst wurde, sondern dass er diese Geschichte nachträglich aufgeschrieben hat. Ja, und selbst im Buch Esra, das hatten wir in der Einführungspredigt in Esra 6 und 7, da gibt es eine Lücke von ungefähr 57 Jahren zwischen diesen beiden Kapiteln. Und wir hatten das schon erwähnt in der Einführung, das heißt, in dieser Zwischenzeit passiert so einiges. Nun können wir uns das in etwa vorstellen hier, dass Esra jetzt das Buch niederschreibt und er kommt so darauf zu sprechen, in Esra 4 berichtet er von diesem damaligen Widerstand beim Tempelbau und während er so schreibt, so ungefähr können wir uns das vorstellen, kommen ihm beim Stichwort Widerstand zwei weitere Ereignisse in den Sinn, die zeitlich gesehen später stattfinden als die Geschichte von im Buch Esra, ja, aber die dazu passen, also thematisch dazu passen. Und so fügt Esra zwei weitere, ich nenne es mal Widerstandsbewegungen ein, die thematisch dahin passen und die einmal mehr zeigen, dass Gottes Werk und Gottes Volk immer wieder angegriffen wird. Da heißt es zunächst mal in Vers 6, und unter der Regierung des Ahasveros, am Anfang seiner Regierung, schrieben sie eine Anklage gegen die Bewohner von Juda und Jerusalem. Das ist die erste Widerstandsbewegung, das ist alles, was wir darüber erfahren jetzt, ja, in dem Vers 6 hier. Das zweite ist dann ab Vers 7 weiter. Aber wir sehen hier, also da ist nur ganz kurzes angerissen, wir müssen davon ausgehen, diese jüdische Leserschaft, an die Esra schreibt, die konnten sowohl mit dem Namen des Königs hier, mit Ahasveros was anfangen und auch wahrscheinlich mit dieser erwähnten Anklage, die da war. Interessanterweise steht für das Wort Anklage ein Wort, was im Hebräischen mit dem Wort für Satan verwandt ist. Und Satan, das wissen wir, ist der Widersacher. Und der ist immer wieder da am Werk. Und dieser König Ahasveros, der hier beschrieben ist, Vers 6, ist der König, der zu der Zeit regierte, als die Geschichte des Buches Esther stattgefunden hat. Dementsprechend wird Ahasveros in Esther 1, Vers 1 namentlich erwähnt. Und das Buch Esther dreht sich darum im Wesentlichen, dass es diesen Mann namens Haman gibt, können wir in Esther 3 nachvollziehen, der die Juden komplett töten will. Und Gott sorgt dafür in seiner Souveränität, dass er seine schützende Hand über sein Volk hält und Esther zur Königin macht, um diesen Plan zu vereiteln und das Volk am Leben zu erhalten, damit am Ende der Messias aus diesem Volk hervorgehen kann und es nicht ausgerottet wird. Ja, wir hatten das vor vielen Jahren mal als eine Predigtreihe durch das Buch Esra, findet man auf der Homepage noch. So, und in Esther 3 können wir zum Beispiel davon lesen, dass es auch ein öffentliches Schreiben im damaligen persischen Königreich gab. Und in diesem Schreiben war verfasst, dass an einem bestimmten Tag die Juden alle komplett ausgerottet werden sollen. Das war nicht zwingendermaßen diese Anklage, von der hier in Esra 4, Vers 6 die Rede ist, aber es verdeutlicht die Tatsache, dass in den Tagen von Ahasveros zumindest zeitweise mächtig Widerstand vorgeherrscht hat gegenüber dem Volk Israel. Jetzt gehen wir weiter. Im Anschluss an die Herrschaft von diesem Ahasveros folgt die Herrschaft vom Perserkönig Artasasta. Und das war der König, der zur Zeit Nehemias an der Macht war. Und genau da setzt Esra 4, Vers 7 an über diese zweite große Widerstandsbewegung. Und er nimmt Bezug auf ein Schreiben aus den Tagen Artasastas. Wir werden uns dieses Schreiben nicht im Detail genau anschauen, aber wir wollen trotzdem nochmal auf den inhaltlichen Teil ab Vers 12 kurz schauen und werden da die Masche erkennen, die am Ende den König dazu verleitet hat in dieser Zeit, sich gegen die Juden zu stellen. Wir lesen nochmal die Verse 12 bis 16. Es sei dem König kund, dass die Juden, die von dir heraufgezogen sind, zu uns nach Jerusalem gekommen sind. Sie bauen die aufrührerische und böse Stadt wieder auf, sie vollenden die Mauern und bessern die Fundamente aus. Nun sei dem König kund, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, dann werden sie Steuern, Abgaben und Zoll nicht mehr geben und das wird schließlich die Könige schädigen. Weil wir nun das Salz des Palastes essen und es uns nicht geziemt, die Bloßstellung des Königs mit anzusehen, deswegen senden wir hin und teilen es dem König mit, damit man in den Protokollen deiner Väter nachforscht. Und du wirst in dem Buch der Denkwürdigkeiten finden und erkennen, dass diese Stadt eine aufrührerische Stadt gewesen ist, die Könige und Länder geschädigt hat und dass man von den Tagen der Vorzeit her Empörung darin gestiftet hat. Deshalb ist diese Stadt zerstört worden. Wir teilen dem König mit, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, wirst du infolge davon im Gebiet jenseits des Stromes keinen Anteil mehr haben. Wir gehen nur ganz kurz auf ein paar Dinge daraus ein. Zunächst mal in Vers 12 ist die Rede vom Aufbau der Mauern und das zeugt einmal mehr davon, dass es zur Zeit Nehemias stattgefunden hat und also nicht zur Zeit vom Buch Esra jetzt hier. Und jetzt haben wir einige Strategien, die diese Ankläger hier fahren, wobei natürlich dahinter, und das müssen wir immer bedenken bei sowas, der böseste Stratege überhaupt steckt und das ist der Teufel, der immer das Werk Gottes angreift, haben wir heute schon öfters gesehen. In Vers 12 bezeichnen sie, diese Gegner von der damaligen Zeit, bezeichnen Jerusalem als aufrührerische und böse Stadt. In Vers 13 malen sie dem König das Szenario vor Augen, was passieren könnte, wenn die Stadt Jerusalems wieder aufgebaut wird und sich verselbstständigt. Nämlich, dass sie sagen, die Juden werden dir gegenüber dann keine Steuern und keine Abgaben und keinen Zoll mehr abdrücken und es wird den Königen schaden. In Vers 14 treten sie als die großen Freunde des Königs auf, die es niemals mit ansehen könnten, dass ihr König irgendwie Schaden erleiden könnte oder bloßgestellt wird. Wobei es ihnen eigentlich auch darum geht, dass sie selbst das Salz des Palastes essen. Ja? Also sie sind auch um sich selbst sehr stark besorgt. In Vers 15 bringen sie den Gedanken auf zu sagen, König, schau doch mal in die Annalen der Geschichte, um zu erkennen, wie aufrührerisch und schädigend diese Stadt Jerusalem für Könige und für Länder gewesen ist. Dabei sagen sie am Ende von Vers 15, dass diese Stadt aus diesem Grund zerstört worden ist, weil sie so aufrührerisch gewesen ist gegenüber Könige und Länder. Und menschlich gesehen mag das vielleicht sogar so gewesen sein, aber wir wissen, der Grund, warum sie zerstört wurde, die Stadt Jerusalem, ist eigentlich der Ungehorsam gegenüber Gott und es ist das Gericht Gottes. Der Teufel weiß das auch, aber das erwähnt er nicht an dieser Stelle oder lässt er gar nicht zur Sprache bringen. In Vers 16 sagen sie dann, wie so eine Art Fazit, ich fasse es mal so zusammen, lieber König, wenn du das zulässt, dass diese Stadt wieder aufgebaut wird, dann wirst du jenseits des Stromes Euphrat kein Land mehr sehen. Wenn man das alles sich so vor Augen führt. Ja? Und im Anbetracht dieses Plädoyers, was sie hier halten, sich mal in den König hineinversetzt, sollte es einen eigentlich nicht wundern, dass der jetzt hier einen Baustopp reinhaut und sagt, also die Stadtmauern Jerusalems und Jerusalem darf nicht wieder aufgebaut werden. Und so in diese Richtung geht es dann auch im Antwortschreiben. Ab Vers 19 lesen wir das, 19 bis 23. Schauen wir dort nochmal hinein. Und von mir ist Befehl gegeben worden, und er hat nachgeforscht und gefunden, dass diese Stadt sich von den Tagen der Vorzeit an gegen die Könige erhoben hat und dass Aufruhr und Empörung in ihr gestiftet worden ist. Und mächtige Könige hat es zu Jerusalem gegeben. Die haben über alles geherrscht, was jenseits des Stromes ist. Und Steuern und Abgaben und Zoll wurden ihnen gegeben. Nun gebt Befehl, diesen Männern Einhalt zu gebieten. Diese Stadt soll nicht wieder aufgebaut werden, bis von mir Befehl gegeben wird. Und hütet euch, hierin eine Nachlässigkeit zu begehen. Warum sollte ein großer Schaden zum Nachteil der Könige entstehen? Als dann die Abschrift des Briefes des Königs Artasasta vor Rehum und dem Schreiber Schimschai und ihren Gefährten gelesen worden war, gingen sie in Eile nach Jerusalem zu den Juden und geboten ihnen mit Waffengewalt Einhalt. Wenn man die Geschichte Israels so ein bisschen kennt, dann merkt man ja, das stimmt tatsächlich. Ja, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sie gegen Könige und gegen Königreiche gekämpft haben und dass sie auch Königreiche erobert haben. Und auch wenn man an die Blütezeiten des Großreiches unter David und dann auch unter Salomo noch denkt, dann wissen wir, wovon der König hier spricht, wenn er sagt, dass mächtige Könige zu Jerusalem es gegeben hat. Nun ist es eigentlich daher überhaupt nicht verwunderlich, dass dieser König Artasasta damals konsequent gesagt hat, also Jerusalem darf erstmal nicht weiter aufgebaut werden, bis ein anderer Befehl von ihm gegeben wird. Und das gefällt diesen Anklägern natürlich so und sie sind völlig entschlossen, sind zu ihrem Ziel gekommen, greifen zur Härte und zur Gewalt, um den Juden diesen Beschluss mitzuteilen. Und so gab es immer wieder in der Geschichte Israels wiederkehrend Angriffe vom ultimativen Widersacher Gottes, nämlich dem Teufel. Und für den Moment gab es immer wieder Momente, wo er erfolgreich aussah, aber schlussendlich ist es immer so gewesen, dass er als Verlierer vom Platz gehen musste. Das sieht man, ja. Und eine Masche vom Teufel, und das ist auch eine Gefahr für uns, besteht darin, dass er immer wieder neue Widerstände aufkommen lässt. Dass er uns müde macht gewissermaßen, ja. Da haben wir vielleicht eine beschwerliche Zeit überstanden. Da haben wir vielleicht mühevoll irgendwelche Dinge geklärt. Da haben wir Hürden aus dem Weg geräumt und wir denken, okay, jetzt ist die Bahn frei, jetzt ist Aufbruch angesagt und es kommt der nächste Hammer. Und es kommt die nächste Entmutigung. Und es haut wieder irgendwas rein und wir sind in unserer Kraftlosigkeit und kriegen noch einen drauf. Und es ist dieser wiederkehrende Widerstand, den der Teufel gerne benutzt. Und dieser wiederkehrende Widerstand ist so kräfteraubend und vielleicht kennst du das, aber lassen wir uns davon nicht zum Stillstand bewegen. Weil der Teufel hat schon verloren und er geht immer als Verlierer vom Platz auf lange Sicht. Egal welche dieser drei genannten Gefahren du dich ausgesetzt siehst, ich mich ausgesetzt sehe und welcher Widerstand vielleicht auch aktuell da ist oder uns in nächster Zeit begegnen mag, eine Sache ist immer klar, wo Widerstand ist, besteht, vierter, kurzer, letzter Punkt, die Gefahr des Stillstands. Und das ist der Vers 24. Nachdem wir diesen kleinen Exkurs in diese zwei anderen Widerstände jetzt gemacht haben, die aus anderen Zeiten waren, kehren wir zurück zur Zeit des Buches Esra. Und es ist wie eine Art Resultat aus den verschiedensten Widerständen, die in Vers 1 bis 5 beschrieben waren, wo Esra dann in Esra 4, Vers 24 sagt, damals wurde die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem eingestellt und sie blieb eingestellt bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Und so kam es also aufgrund dieses Widerstands, den wir vor allem in Vers 4 und 5 gesehen haben, diesem Baustopp, kam es dazu, dass die Arbeit am Haus Gottes für, wie ich eben schon gesagt habe, circa 16 Jahre zum Erliegen kam, bis zum zweiten Jahr des Königs Darius, und das war 520 vor Christus. Und in diese Situation des Stillstandes hinein prophezeien dann Haggai und Zacharja. Und ich habe schon erwähnt, dass wir unsere Reihe durch Esra unterbrechen werden, und wir werden das an dieser Stelle tun, und werden uns den Propheten Haggai näher anschauen. Und wir haben jetzt den Hintergrund, und das ist so wunderbar hoffentlich daran, dass wir das noch besser verstehen. Und im Propheten Haggai, den wir in zwei Wochen anfangen werden, nächste Woche ist außer der Reihe, im Propheten Haggai werden wir sehen, dass die Umstände und Widerstände, die hier stattgefunden haben, von außen nicht der einzige Punkt waren, der zum Stillstand geführt haben, sondern es hatte was mit der Reaktion der Juden auf diesen Widerstand zu tun. Und da sind wir abschließend bei einer ganz wichtigen Frage oder einem ganz wichtigen Punkt, einer persönlichen Überlegung für uns, nämlich der Frage, wie gehe ich eigentlich mit Widerstand um? welcher Art auch immer er sein mag, treiben mich die Angriffe und Versuchungen des Teufels eher in den Rückzug und Stillstand oder treiben sie mich zum Kreuz Christi und von dort in den Aufbruch? Das Kreuz Christi ist doch der Ort, wo Jesus den Sieg bereits errungen hat und der uns immer wieder neuen Aufbruch gewährt. Wir können weiter fragen, lasse ich mich von meinen Umständen und Herausforderungen in geistliche Lauheit und vielleicht sogar Schockstarre versetzen oder treibt mich das vielmehr ins Gebet und in die Gemeinschaft mit dem Herrn? Gebe ich negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe, größeres Gehör und größeres Vertrauen als dem Herrn, der in Sprüche 3, Vers 5 sagt, vertraue mir mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Vielleicht bist du hier und du bist noch gar kein Christ. Aber du merkst, diese Kernbotschaft des Evangeliums, um die es sonst immer wieder auch sonntags geht, nämlich diese Botschaft, dass Jesus Christus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, dort den vollen Preis bezahlt hat, dass du nur durch ihn Vergebung deiner Sünden bekommen kannst und ewiges Leben bekommen kannst. Ja, du weißt vielleicht, dass diese Botschaft absolut lebensnotwendig ist und dass sie wahr ist. Aber du merkst gleichzeitig, dass da innerliche und vielleicht auch äußerliche Widerstände sind, die dich zögern lassen und die dich in den Stillstand hineinführen. Und das gefällt dem Teufel, wenn wir einfach dort stehen bleiben. Weil dadurch werden wir nicht gerettet. Wir mögen uns damit beschäftigen, aber wir sind nicht wirklich gerettet. Deshalb, wenn es dir so geht, will ich dir Mut machen, dich nicht in diesem Stillstand parken zu lassen, sondern eine klare Entscheidung für Jesus zu treffen. Und dabei zu merken, dass hinter jedem Widerstand eigentlich ganz oft großer Segen wartet. Das gilt ganz allgemein, auch für uns, wenn wir schon Christen sind. Immer wenn uns Widerstände begegnen, verlangt uns das eine Reaktion ab. Und im Wesentlichen sind es zwei Möglichkeiten, die da meistens gegeben sind. Entweder Rückzug und Stillstand ist die eine Seite oder Gottvertrauen und Aufbruch. Die Frage, die sich uns immer wieder stellt, ist, wie reagiere ich auf das, was in meinem Leben passiert? Wir sehen durch die Bibel hindurch und auch durch ganz viele Lebensgeschichten von Menschen, dass der Weg vom Widerstand zum Gottvertrauen und Aufbruch am Ende immer Segen mit sich gebracht hat. Und das darf uns ermutigen. Vom Widerstand zum Stillstand war unser Thema heute Morgen. Und vier Gefahren haben wir uns angeschaut. Erstens die Gefahr der Kompromissbereitschaft, zweitens die Gefahr der Einschüchterung, drittens die Gefahr des wiederkehrenden Widerstandes und viertens die Gefahr des Stillstandes. Ich will zurückkommen, ganz zum Schluss, auf das leuchtende Beispiel von Elisabeth Elliot, dieser Frau. Und ich bin auf ein Bild gestoßen, beziehungsweise habe gelesen erst davon und ich denke, das ist dieses Bild, was für mich sehr, sehr eindrücklich ist am Ende. Es ist das Bild, wo die Tochter von Jim und Elisabeth Elliot mit einem Mörder ihres Vaters an der Hand läuft. Und es ist unglaublich, dass sowas geschehen kann. Und solche Geschichten schreibt auch nur Gott. Und ich will mit diesem Bild schließen, was passieren kann, wenn vom Widerstand zum Aufbruch und vom Widerstand zum Durchbruch geschehen kann und will gerne mit einem Zitat von Jim Elliot schließen, was, glaube ich, sehr bekannt ist und gut passt an dieser Stelle. Er hat gesagt, der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Wir lassen das einen Moment sacken und wollen dann gemeinsam aufstehen und dieses Lied Ich traue auf dich, o Herr, singen.